Bayern 2. Shalom.
Willkommen und Baruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstädtel. In unserem jüdischen Kalender haben wir heute den 7. Cheshvan 5785. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha. In unserer Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. In diesen Tagen erinnern wir uns an die Novemberpogrome vor 86 Jahren. Das Startsignal für die Gewalt gegen alles Jüdische geht von München aus. Am 9. November 1938 abends gegen 22 Uhr. Von wegen spontaner Volkszorn. Geplant waren die Ausschreitungen von langer Hand.
Gejohle, Geschreie, Drecksjuden! Euch sollte man zertreten wie Ungeziefer, und da hat es wieder gekracht und dort wurden wieder Leute aus Hauseingängen rausgeworfen auf die Straße.
Eingeschlagene Tür, man wurde geschlagen, alles was zerbrechlich ist, zerbrochen. Die Bilder kaputt gemacht, die Möbel zerstört, aufgeschnitten, die Teppiche.
Die haben meine Eltern ins Badezimmer gesperrt und dann sind sie in das Zimmer gekommen, wo ich mit meiner jüngeren Schwester geschlafen habe. Und hat mich aus dem Bett gezerrt und mir das Nachthemd zerfetzt.
Unten im ersten Stock war der Cousin von meinem Vater. Die haben ihn im Bett erschossen.
Noch heute, nach 86 Jahren, ist in unseren Familien die Erinnerung an diese grausamen Tage im November 1938 lebendig. Sehr lebendig. Auch das Geschäft von meinem Opa wurde damals verwüstet und geplündert. Von Nachbarn, die sich nach ihren Taten weiterhin als anständige Deutsche bezeichnet haben. Die Reichspogromnacht bzw. Nächte. Vom 7. bis zum 13. November 1938 werden im Deutschen Reich 400 Menschen umgebracht oder in den Tod getrieben. Jeder, der nicht wegschaut, bekommt es mit. Wie in diesen Tagen und Nächten Synagogen zerstört werden, jüdische Geschäfte geplündert, jüdische Wohnungen verwüstet und jüdische Friedhöfe geschändet.
Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem Leopoldstädter Judentempel. Die erbitterten arischen Einwohner dieses Bezirkes haben es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen.
Na, es ist jetzt alles weg. Leute stehen nicht mehr auf der Straße. Und wir werden auch gleich verschwinden. Also ich glaube, der Tempel kann ohne weiteres einstürzen. Wir haben ja alle nichts dagegen.
Wie gehört, der Reichssender Wien feiert geradezu im November 1938 die Gewalt. Live in den Ruinen der Synagoge in der Wiener Leopoldstadt. Wie Betroffene im November 1938 die Gewalt erlebt haben, darüber berichtet Charlotte Knobloch in einer virtuellen Realität. Charlotte Knobloch, 92 Jahre alt und Chefin unserer Gemeinde in München am Jakobsplatz. Inside Reichspogromnacht, so heißt das zukunftsweisende Projekt, das die jüdische Claims Conference in New York angeregt hat. Da kann man sich mit Hilfe einer speziellen Brille dreidimensional oder einfach am Computermonitor zweidimensional durch die Erinnerungen von Charlotte Knobloch klicken. Inside Pogromnacht soll in der Arbeit mit Jugendlichen eingesetzt werden, um Judenfeindlichkeit entgegenzuwirken. Inside Pogromnacht versteht sich als Baustein für die Erinnerungsarbeit der Zukunft. Unsere Shalom-Reporterin Barbara Weiß hat das Projekt getestet mit Schülern am St. Anna-Gymnasium in München.
Mein Name ist Charlotte Knobloch. Ich wurde 1932 in München geboren, wo ich mit meinem Vater, Fritz Neuland, lebte. Meine Mutter hieß Margaret. Sie und mein Vater ließen sich scheiden, als ich 4 Jahre alt war. Als Kind verbrachte ich viel Zeit bei meinen Großeltern in Bayreuth.
Charlotte Knobloch nimmt den Betrachter mit in die Vergangenheit, in ihre ganz persönliche Vergangenheit, ins Haus ihrer Großeltern mit der großen Standuhr. Im Rahmen des Projekts Inside Pogromnacht erzählt sie aus ihrem Leben, auch von der Nacht auf den 10. November 1938, als in Deutschland und damit auch in Österreich und im Sudetenland die Synagogen in Brand gesteckt wurden. Die liberale Münchner Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße war da längst abgerissen. Und so geht die kleine Charlotte an der Hand ihres Vaters in die Herzog-Rudolf-Straße zur noch stehenden orthodoxen Synagoge Ohel Jakob.
Die Synagoge Ohel Jakob war kleiner und religiöser, aber auch sehr schön. Aber was nutzt einem die Schönheit, wenn alle, die in dieser Synagoge gebetet hatten, nur noch weinten?
Klick für Klick wandert man mit Charlotte Knobloch durch diese Nacht. In einer Schwarz-Weiß-Bildanimation sieht man weinende Leute vor der brennenden Synagoge stehen. Man hat das Gefühl, dabei zu sein.
Als wir ankamen, stand die Synagoge schon in Flammen. Ich war ganz aufgelöst, denn gleich gegenüber war mein Kindergarten. Ich habe laut gefragt, warum kommt denn nicht die Feuerwehr?
Klar, dass man es nicht wirklich erlebt, sondern dass es natürlich nur in Anführungszeichen Fake ist. Vor allem Menschen, die eben nicht in der Zeit gelebt haben, glaube ich, bringt es diese ganze Geschichte etwas näher.
Es ist wie, als würde man es live miterleben, würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist auch wirklich eine gute Idee, dass man vor allem, wenn die Zeitzeugen jetzt langsam nicht mehr da sind.
Die Schüler vom St. Anna-Gymnasium in München sind die erste Schulklasse weltweit, die das Projekt Inside Pogromnacht erleben dürfen. Die jüdische Claims-Konferenz, die sich auf der ganzen Welt für die Rechte von Shoah-Überlebenden einsetzt, hat Inside Pogromnacht auf die Beine gestellt, in Zusammenarbeit mit der UNESCO und der USB Shoah Foundation von Steven Spielberg und Meta, berichtet Rüdiger Mahlow, Vertreter der Claims-Konferenz in Berlin.
Es gibt einen Rückgang ganz allgemein über das Wissen über den Holocaust, über die Shoah, und gleichzeitig einen Anstieg im Antisemitismus. Das ist eine Entwicklung, die wir nicht nur hier in Deutschland sehen, sondern auch europaweit oder weltweit sehen. Und der dritte Aspekt ist, dass die Überlebenden, die bisher diese Funktion genommen haben, in Klassen gegangen sind, als Zeitzeugen aufgetreten sind, das nicht mehr übernehmen können in der Form.
Die emotionale Seite sei dabei sehr wichtig, um eine Tür aufzumachen, dass die Tatsachen besser angenommen würden, dass die Shoah nicht nur eine nur schwer greifbare Episode im Geschichtsbuch bleibt.
Wir müssen halt dafür sorgen, dass wir eine Jugend heranwächst, die das alles einordnen kann und auch dementsprechend dann handeln kann. Mit Zivilcourage, mit Standhaftigkeit.
Die Lehrer vom St. Anna-Gymnasium wollen das Projekt Inside Pogromnacht in Zukunft im Unterricht verwenden.
Ich denke, dass es die Zukunft ist, weil wir nicht mehr viele Zeitzeugen haben.
Das ist wirklich, als stünde sie vor einem und man wird neugieriger und neugieriger. Das hat mich richtig fasziniert. Man hat das Gefühl, man spricht mit ihr. Toll.
Tatsächlich kann man im Rahmen des Projekts Charlotte Knobloch Fragen stellen. Die Antworten kommen dank künstlicher Intelligenz. Damit Lehrer und Schüler von Knoblochs Avatar auf ihre Fragen Antworten erhalten, musste die echte Charlotte Knobloch mehrere Tage lang rund 1000 Fragen beantworten, auf Deutsch und auf Englisch. Die KI setzt dann die passende Antwort auf die jeweilige Frage zusammen und die virtuelle Charlotte Knobloch beginnt zu erzählen.
Wir haben eben gefragt, ob sie Hitler jemals in echt gesehen hat, also aus Interesse einfach. Und sie hat dann eben gemeint, nein, nicht wirklich, nur mal beim Vorbeifahren.
Natürlich müsse man aufpassen, dass das nicht missbraucht werde, betont Rüdiger Mahlow von der Jewish Claims Conference. Auf der anderen Seite sei so ein Projekt aber auch eine Riesenchance für die Erinnerungsarbeit. Darum soll das Projekt um weitere Zeitzeugenberichte ergänzt werden. Das Projekt gebe ihr Hoffnung, dass die Erinnerung weitergegeben wird, sagt Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.
Mein Vater hat mich weggezogen, weil ich angefangen habe zu weinen. Es waren viele Leute da, aber sie waren alle ganz, ganz still.
Bayern 2. Shalom.
Seit jetzt 2 Wochen lesen wir unsere Tora wieder von vorne. Wir sind also jetzt noch ziemlich am Anfang von unserem ersten Buch Mose, am Anfang vom Sefer Bereshit. Morgen Vormittag beim Schabbatgottesdienst in der Synagoge ist bei der Lesung aus der Tora der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 3 dran, die Parashat HaShavua mit der Nummer 3. Sie heißt Lech Lecha, das heißt so viel wie gehe hinweg oder ziehe fort. Lech Lecha, das sagt Gott dem ersten Juden auf der Welt, unserem ersten Erzvater Abraham. Vayomer Adonai el Avram, und es sprach Gott zu Abraham, Lech Lecha, ziehe fort el Haaretz, in das Land, Asher Areka, das ich dir zeigen werde. Rabbiner Joel Berger, unser geschätzter Funkrebbe, wird uns gleich eines erklären. Dieses Lech Lecha ist ein Aufruf, seine Komfortzone zu verlassen.
Gott ruft Abraham auf, sein Land zu verlassen, seine Heimat und sein Vaterhaus, um in ein unbekanntes Land zu ziehen, das ihm der Herr zeigen wird. Abraham wird also aufgefordert, seine vertraute Umgebung hinter sich zu lassen, überhaupt alles, was bis dahin sein Leben und seine Identität bestimmt hat. So eine Aufforderung zu befolgen verlangt Mut und Vertrauen, denn Abraham weiß ja nicht, wohin die Reise gehen wird. Dieses blinde Vertrauen ist das Kennzeichen von Abraham, der später als Vater des Glaubens bezeichnet wird. Gott verheißt dem Abraham, dass er ihm segnen wird und aus ihm ein großes Volk zu machen. Also zieht Abraham los mit seiner Frau Sarai, mit seinem Neffen Lot und mit all ihrem Hab und Gut. Als sie im Land Kanaan ankommen, erscheint Gott dem Abraham erneut. Und Gott sagt ihm, dass er dieses Land seinem Nachkommen zuweisen wird. Abraham lässt sich zunächst in Schem nieder. Die Stadt ist auch als Nablus bekannt. Dann zieht er weiter nach Süden. Eine schwere Hungersnot veranlasst Abraham, weiter nach Ägypten zu gehen, aus Angst, dass die Ägypter ihn töten und seine schöne Frau Sarai entführen könnten, weist Abraham seine Frau Sarai an, sich als seine Schwester auszugeben. Dieser Trick scheint zu funktionieren. Sarai wird tatsächlich in den Palast des Pharaos gebracht. Und der Pharao entlarvt den Schwindel und schickt Sarai und Abraham zornig weg. Nach ihrer Rückkehr ins Land Kanaan kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Hirten von Abraham und den Hirten von Lot. So schlägt Abraham vor, dass sie fortan wohl besser getrennte Wege gehen. Lot entscheidet, sich in der wasserreichen Ebene des Jordans in der Nähe der Stadt Sodom niederzulassen. Abraham bleibt in Kanaan. Und wieder erscheint Gott dem Abraham. Diesmal fordert er ihn auf, das Land in alle Richtungen zu erkunden. Dann aber bricht ein Krieg aus unter den Stämmen Kanaans. In dessen Wirren geraten Lot und seine Familie in Gefangenschaft. Abraham erfährt davon, versammelt bewaffnete Männer, verfolgt die Entführer und befreit Lot und seine Familie. Erneut erscheint Gott dem Abraham und verspricht ihm eine große Belohnung. Obwohl Gott ihm schon viele Verheißungen zugesichert hat, bleibt Abraham nach wie vor und für viele Jahre ohne Kinder. Aber Gott hat ihm doch versprochen, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. Als seine Ehe weiterhin kinderlos bleibt, gibt Sarai dem Abraham ihre Magd Hagar auf, dass sie ihm ein Kind zur Welt bringe. Als Hagar schwanger wird, kommt es allerdings zu Spannungen zwischen den beiden Frauen. Sarai behandelt Hagar hart, worauf diese wegläuft. Doch ein Bote Gottes erscheint Hagar und fordert sie auf, zurückzukehren. Er verspricht ihr einen Sohn namens Ismael. Nun ist Abraham schon stolze 99 Jahre alt. Da erscheint ihm Gott erneut. Er wiederholt ihm seine Versprechen. Er wiederholt seinen Bund. Und Gott ändert ihm seinen Namen von Abram zu Abraham. Man könnte den Namen Abraham deuten und übersetzen als Vater von vielen Nationen. Dem nicht genug. Gott ändert auch den Namen von Sarai. Fortan heißt sie Sarah. Am Ende der Parascha lesen wir, dass Gott ein Zeichen des Bundes einführt. Jedes männliche Kind soll im Alter von 8 Tagen beschnitten werden. Die Parascha Lech Lecha ist für uns alle eine Ermutigung, sich auf die Reise des Glaubens zu begeben, so wie es uns Abraham vorgelebt hat. Der Leseabschnitt erinnert uns daran, dass der Herr uns oft dazu aufruft, das Vertraute zu verlassen, um uns selbst und auf ihn zu finden. Der Weg dahin mag ungewiss sein, aber wir sind dabei nicht allein, denn Gott leitet uns. Und durch unseren Gehorsam und durch unser Vertrauen können wir, so wie Abraham, unser erster Erzvater, für andere zum Segen werden.
Der Pfiff sagt es klipp und klar, wir sind schon wieder im Finale von unserer kleinen, aber feinen jüdischen Radioshow. Hier sind unsere Smanim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Also zur festlichen und vorschriftsgemäßen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 16.14 Uhr, in Hof sowie in Straubing bis um 16.18 Uhr und in Weiden bis um 16.19 Uhr. Bayreuth 16.20 Uhr, Regensburg, Amberg sowie Salzburg 16.21 Uhr, Bamberg 16.23 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 16.24 Uhr, München 16.26 Uhr, Augsburg, Würzburg sowie Ulm 16.28 Uhr, Frankfurt am Main 16.31 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere 2 Schabbesleuchter angezündet haben bis um 16.36 Uhr. Wir hören uns wieder, wann immer und wo immer Sie wollen, in unserem Podcast unter bayern2.de. Oder dann halt wieder am kommenden Freitag im Radio um 14:30 hier auf Bayern 2. Der kommende Freitag für uns, der 14. Cheshvan 5785. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 14. Cheshvan einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Yid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Israel Chai.